Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance.
Hey Katie.
Hi.
Wir werden heute ein bisschen anders anfangen, weil wir mit dieser Podcast-Folge, die wir in zwei Podcasts senden, nämlich einmal so gesehen in deinem Podcast, vom Umtausch ausgeschlossen für Eltern, als auch in meinem Podcast Startup Your Growth. Und deswegen müssen wir heute ein bisschen anders anfangen. Katie, wer bist du und was machst du?
Ehrlich? Soll ich mich vorstellen?
Ja, für alle die ich noch nicht kenne. Okay. In meinem Podcast zum Beispiel. Die wissen zwar immer, weil ich die ganze Zeit von dir erzähle, ja, aber das wäre natürlich super, wenn du das vielleicht nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen könntest.
Meistens, wenn man diese Frage stellt, gibt es am anderen Ende einen Hörer oder eine Hörerin, der analysiert und sagt, was nennt sie oder er zuerst und was kommt zum Schluss? Was sagt das über mich aus, wenn ich als erstes sage, ich bin deine Lebensgefährtin?
Ich finde das mega. Das reicht eigentlich auch schon.
Was sagt das über dich aus, dass du das so siehst?
Ganz viel, weil wir ja auch ganz viel zusammen machen.
Dann bin ich Mutter von 5 Kindern und ich bin immer schon selbstständig, ich bin Unternehmerin, ich bin seit 15 Jahren Familientherapeutin, Autorin, Speakerin und ich mache gerade meinen Master in einem ganz spannenden Fach, Cyber-, Organisations- und Kriminalpsychologie.
Warum?
Ich liebe es, Menschen zu lesen und vorauszusehen, was sie tun oder nicht tun werden.
Ist das gerade in der heutigen Zeit wichtig zu wissen?
Ich finde absolut. Also ich finde, der Mensch im Zentrum steht zukünftig über allem. Wir denken, es ist künstliche Intelligenz, es ist die Technologie, aber der Mensch ist aus meiner Sicht der zentrale Mittelpunkt, um den sich alles drehen wird.
Das ist auch eine meiner Vorbereitungsthemen, die ich gerade habe, für zwei Podcasts, wo es genau darum geht. Also wo es genau um diese Resonanzbeziehungen geht, zwischenmenschlich und weniger um die Systeme, in denen wir uns aufhalten, für Unternehmen, aber auch in unserer Gesellschaft. Und wir wollen ja heute über Bildung sprechen.
Ja, und den Wandel, den wolltest du noch anschneiden, von Ökonomie zur Soziologie?
Ja. Das packen wir damit rein. Doch bevor wir damit anfangen, müssen wir ja ganz kurz nochmal eine kleine Schleife drehen, denn du bist ja Gründerin und CEO von Mindshift. Und Mindshift ist ja so der Perspektivwechsel für Familie und Beruf. Also wie kann ich Familie und Beruf miteinander vereinbaren? Da bin ich auch Geschäftsführer, also wir machen das zusammen, aber du bist ja die Begründerin und hast da auch eine eigene Methode mit einer eigenen Masterclass. Und die Idee ist jetzt, die wir haben, und deswegen dieser Podcast auch auf oder diese Folge auf beiden Podcasts ist, dass wir die Mindshift-Plattform, die jetzt gerade für sich noch steht, in die Genius Alliance-Plattform integrieren als eigenständige Community. Und du veranstaltest ja unter anderem jedes Jahr die Rauhnächte. Kostenlos, kann man dabei sein?
Ja, da wird der ein oder andere denken, oh, was ist das? Ist das was Esoterisches?
Ich wusste das nicht, was
das ist. Naja, eigentlich, ist ein jahrtausendealter Brauch, aber eigentlich kann man es unterbrechen und sagen, die meisten Menschen haben zwischen den Jahren und an Weihnachten Zeit, Ruhe und Muße. Da steht die Welt gefühlt still. Man erreicht kaum jemanden irgendwo im Büro. Alle sind offline und genau das macht man sich zunutze, um Menschen weiterzubilden, um Menschen auf das nächste Jahr zu begleiten, darauf vorzubereiten. Was sind deine Ziele? Was möchtest du umsetzen? Was möchtest du vielleicht loslassen? Was möchtest du an Beziehungen pflegen? Was ist dir wirklich, was sind deine Prioritäten? Und das sind im Prinzip 14 Tage, angefangen vom 24. Dezember bis zum 6. Januar, wo es jeden Tag Impulse meinerseits gibt. Wir sind jetzt schon über fast 700 Menschen, die da zusammenkommen und sagen, okay, wir nehmen uns diese Auszeit, wir reflektieren, wir gehen in eine Art Retreat für uns, virtuell natürlich. Mhm. Es gibt jeden Tag Impulse von mir, es gibt eine eigene Plattform mit Meditationen, mit Videos, mit Workbooks, mit allem, was dir dabei hilft zu reflektieren, und eine Innenschau zu halten, ohne dass man jetzt irgendwo wieder auf ein Seminar fahren muss oder sich dazu ballern lassen muss. Die Themen sind kategorisiert. Du kannst dir deine Themen raussuchen. Ist es Partnerschaft? Ist es Business? Ist es Zeitmanagement? Ist es Selbstwert und Selbstliebe? Und so kann jeder für sich einfach diese Zeit auch nutzen und sagen, okay, ich möchte das Bestmöglichste ins neue Jahr mitnehmen und dieses Momentum nutzen, dass mir das, dass diese Zeit einfach, diese Auszeit bietet.
Und das ist ja genau das, worüber wir heute auch mit zum Thema Bildung sprechen wollen, die Verbindung oder die Analogie, auch sich mit sich selber zu beschäftigen.
Ja, und viele, die sich damit noch tiefer beschäftigen, sagen, gut, das ist auch eine Zeit, die meistens auch je nach Zugang, die mir nicht nur dabei hilft zu reflektieren, sondern auch astrologisch wird man unterstützt, beispielsweise je nachdem, woran man glaubt, ist das halt etwas, wo wirklich rund um den Globus seit vielen, vielen, vielen Jahren, also Jahrhunderten, Menschen zusammenkommen und diese Zeit wirklich effektiv nutzen. Das macht und hat Sinn.
Quasi Wellnessbehandlung für die Seele?
Ja, sehr, sehr schön. Ja, also das ist immer so befremdlich, ne? Sich um sich selbst kümmern. Es wird natürlich jetzt schon immer mehr zum Trend.
Finde ich gar nicht. Ich
gehe auch zum Zahnarzt, ich putze mir jeden Tag die Zähne. Wenn ich mir jetzt 3 Monate lang nicht die Zähne putze, die Zähne werden schwarz, fallen aus, dann wundert sich auch keiner. Und so ist es mit der Seele auch. Die wird nicht schwarz, aber die wird vielleicht, wird man müder, träger, nicht mehr so hoffnungsvoll. Man lässt sich leicht ablenken. Wir sind ja umgeben von ganz vielen Aufmerksamkeitsräubern in dieser Zeit. Ja, jeder will etwas von uns und Aufmerksamkeit wird ein sehr, sehr kostbares Gut. Weil Aufmerksamkeit, wenn sie richtig und gezielt auf das gelegt wird, was dir wirklich wichtig ist in deinem Leben, was vielleicht nicht nur dich, sondern auch andere Menschen voranbringt, dann ist das eine Tool, das den Unterschied macht, dass dir eben, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf 100 Sachen verteile, werde ich nicht vorankommen in der einen Sache, die wirklich Relevanz hat. Deshalb schulen wir die Aufmerksamkeit, wir schulen die Fähigkeit der Resilienz, wir schulen die Fähigkeit, in der eigenen Zentrierung und Mitte zu bleiben, was aus meiner Sicht der Schlüssel ist, ob ich ankomme an meinem Ziel oder wie ich durchs Leben gehe oder das entscheidet sich mit deiner Aufmerksamkeit. Es macht einen Unterschied, ob du dich ablenken lässt von Menschen, die an dir ziehen, an deiner Power, an deiner Kraft, an deiner Energie ziehen, von Themen dich ablenken lässt, ob du vor dem Fernseher sitzt und sagst, oh mein Gott, wo geht die Wirtschaft jetzt hin und du hattest eigentlich jetzt gerade dein Startup gegründet, bist total fokussiert und dann hörst du das ständig in den Nachrichten oder liest es in der Zeitung, sprichst mit Nachbarn, die ziehen dich runter, die lenken dich ab vom Wesentlichen, aber es reicht auch schon die E-Mail, die du gerade schreiben willst und dann poppt eine E-Mail rein, ein WhatsApp oder ein Telegram, Messenger blinkt auf und du lässt dich davon ablenken. Also es ist wirklich wichtig, die Fähigkeit zu fokussieren, zu erlangen und die Fähigkeit, in deiner eigenen Mitte zu bleiben. Um wieder zurückzukommen. Sollte schon in der Schule unterrichtet werden.
Eben, also genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, dieser Wert dieses Events eigentlich, dafür, dass du das auch kostenlos über viele Jahre schon machst, der ist gar nicht hoch genug anzurechnen, weil ich habe eine der letzten Podcast-Folgen, die ich gemacht habe, da ging es um das Thema Wachstumszwang. Und es ist ja erstaunlich, wie viele Leute wir ja mittlerweile auch kennen, die, und von denen denkst du das gar nicht, ja, die wegen einem Burnout aussteigen müssen. Also nicht aussteigen, weil sie das wollen, sondern aussteigen müssen, weil sie körperlich einfach nicht mehr können. Und das merken wir auch an den Leuten, die hier bei uns in den Tiny Lodges wohnen. Ja, das sind Paare, das sind Unternehmer, Unternehmerinnen, die einfach sagen, ich brauche jetzt eine Auszeit. Ich muss jetzt aus diesem Alltag zwangsweise einfach einen Ausstieg machen.
Ja, und das sind alles Meister und Meisterinnen, weil sie erkennen schon vor dem Burnout, dass sie Auszeiten brauchen. Das ist ja die Kunst, zu wissen, wann müssen wir rechts ranfahren oder links ranfahren und eine Pause machen. Also ich wollte noch mal darauf eingehen, warum ich das kostenfrei anbiete. Da steckt kein Sales Funnel dahinter. Ja, also das ist nicht so, dass ich die Menschen da einfange, wie man oft so es erlebt und dann bekommen sie ein Funnel und da wird ihnen dann was Hochpreisiges verkauft. Sondern mir geht es wirklich darum, an Weihnachten leistet man bestenfalls einen Dienst am Nächsten. Das ist meine Grundeinstellung, das ist ein Wert. Und ich glaube wirklich, dass es der unfassbar wichtig ist, einander diese Werte und Qualitäten beizubringen. Und deswegen finde ich es großartig, dass jetzt schon so hunderte Menschen drinnen sind und die sagen, ich möchte lernen, wie kann ich mich von diesen Aufmerksamkeitsräubern einfach befreien, wie kann ich bei mir zentriert bleiben, wie kann ich mich auch von unangenehmen Umständen wieder in mir finden, ja, in mir zentrieren. Und das ist alles auch, was ich da unterrichte, fundiert, belegt, erforscht und natürlich auch nachhaltig.
Also einfach mal darauf einlassen, alle Infos dazu in den Shownotes dieser Podcast-Folge und natürlich auch in deinem Podcast, Kathy. Lass uns mal über Bildung sprechen. Jetzt sind wir Eltern, erleben viele Schulsysteme, erleben wichtige Fähigkeiten, die wir heute brauchen, die allerdings nirgendwo gelehrt werden, weder an der Universität noch bei der Industrie- und Handelskammer oder so. Dennoch wissen wir, dass wir in Zukunft auch so als Land Deutschland ohne diese Bildungsinhalte nicht wirklich weiterkommen. Und auch das System, was vielleicht jetzt aufgrund der Weltsituation, der Destabilisierung in der Welt, der Kriege, die wir haben, der Unruhen, der wirtschaftlichen Situation, einfach auch dieses Wissen brauchen, ja, was müsste sich aus deiner Sicht, wenn du mal inhaltlich an Bildung denkst, verändern?
Das ist jetzt eine sehr umfassende Frage. Also ich muss mal vorwegnehmen, wir sind ja Eltern von Kindern, also in unterschiedlichem Alter. Und wir sind eine sehr, sehr offene Familie und auch unsere Kinder sind sehr offen und sehr neugierig und experimentierfreudig. Und wir haben tatsächlich sämtliche angebotene oder großteils angebotene, anerkannte Schulsysteme ausprobiert. Also von der staatlichen Schule über Privatschulen, über International School, Montessori, Waldorf, Jännerplan. Wir haben uns das alles unterschiedlich intensiv angeschaut und sind da eingetaucht. Und es wird ja jetzt gerade sehr viel debattiert. Also ich habe es bei Jan Böhmermann, hat gemeinsam mit dem Spiegel jetzt auch im Nachgang, nicht zusammen mit, aber im Nachgang, die Waldorfschule sehr zerrissen und viele, viele Aspekte angesprochen, die natürlich völlig korrekt sind und richtig sind, die ich auch nur bestätigen kann. Aber auch einiges in einen spannenden Kontext gerückt, wo man dann natürlich Eindrücke hat, selbst als Eltern. Also wie erlebe ich dieses Schulsystem als Eltern? Das ist eine unterschiedliche Perspektive, als wie erlebt mein Kind dieses Schulsystem. Und über staatliche Schulen wird ja auch ganz, ganz viel geschimpft. Das ist nicht individuell, was korrekt ist. Ja, das muss man zustimmen. Wir können ja berichten, wie das staatliche Schulsystem überhaupt entstanden ist. Magst du das erzählen, oder?
Oh, ich weiß nicht, ob ich alle Details zusammenkriege, aber das, was ja auch immer wieder von Richard David Precht oder damals ja auch Birkenbiel berichtet wurde, ist ja im Grunde die Schule, das System oder das militärische System, um ein Ausbildungsprogramm abzubilden, um die Menschen, die man einfach braucht für die Wirtschaft oder damals auch für den Krieg, auszubilden.
Ja, also die Grundschule ist die Grundausbildung, da wo Sammelbecken, da kommen alle rein und kriegen mal eine Grundausbildung. Dann geht es in die Haupt- und Realschule, das ist sozusagen die Unteroffiziersausbildung.
Ja, die Schreibstube sogar, genau. Also die Realschule ist die Schreibstufe, während die Gymnasien dann die Offizierslaufbahn
repräsentieren. Richtig, und da gibt es nur ganz wenige, also das schaffen nur wenige, weil was tut die Welt mit ganz vielen Offizieren? Mhm. Das heißt, da gab es immer eine bestimmte Auslöse, es wird einem sehr, sehr schwer gemacht, da überhaupt durchzukommen, das überhaupt zu schaffen. Und dann gibt es halt die Generäle, die dann ins Studium kommen. Und es ist schon sehr, sehr spannend, wenn man sich da mal die Hintergründe genau ansieht und dann erkennt, aha, spannend, wir sind da noch immer in diesem System. Und da gab es ganz wenig Innovation. Es gibt natürlich immer wieder vereinzelte staatliche Schulen, die wirklich auch Lehrerinnen, die ihr Bestes geben, die auch was verändern wollen, aber die Mühlen mahlen extremst langsam und man kommt da sehr, sehr oft an die eigenen Grenzen und merkt, gut, ich kann ja nicht wirklich viel bewegen. Vielleicht kann ich jetzt in der frühen Morgenkreise einführen oder mit meinen Kindern den Kindern anders begegnen. Ja, da kenne ich auch viele LehrerInnen, die das ganz großartig machen. Aber unterm Strich brennt es. Also ist der Beruf, wo wahnsinnig viel Burnout auftaucht. Also es ganz, ganz viele gibt und viele dann dastehen und sagen, ja, warum, die haben doch eh nichts zu tun. Ja, die sind ein paar Stunden in der Schule, was natürlich ein absoluter Unsinn ist. Aber dieser Eindruck wird von Bildung noch immer vermittelt, ja, dass das ja keine Aufgabe ist, die irgendwie extrem anspruchsvoll oder anstrengend ist. Auch ErzieherInnen, die einen wahnsinnigen Mangel darstellt, habe ich gestern ein tolles Gespräch dazu geführt, dass viele Gemeinden auch in Österreich nur noch eine Erzieherin pro Gruppe haben, weil einfach keiner diesen Job mehr machen möchte, die wahnsinnig unterbezahlt ist und da fängt ja Bildung schon an im Kindergarten. Mhm. Also das ist ja keine Spielstube mehr in Wahrheit, da muss ja schon ganz viel an Werten vermittelt werden, Sprache ist ganz, ganz wichtig, wird ja viel debattiert, soll es jetzt Pflichtjahre geben, wie in Frankreich ab 3, in Österreich ist es, denke ich, ab 5, also die Vorschule ist verpflichtend, in der Schweiz auch, in Deutschland noch nicht, soweit ich weiß. Da könnte ich jetzt auch eine Fehlinformation haben, weiß ich nicht. Aber das sind ja so Themen, wo ein bisschen was verändert wird, ja. Aber an Unterrichtsfächern mangelt es natürlich an den staatlichen Schulen oder auch an Geldern, die da reinfließen. Ja? Schulgebäude, die schimmeln, Schulgebäude, die fast auseinanderbrechen, wo noch die vor 50 Jahren die Stühle und Tische drin sitzen, in den Großstädten vor allen Dingen. Da sagt man schon, den Stellenwert, den die Schule, den die Bildung hat, der ist natürlich deutlich unter dem, was es eigentlich bräuchte.
Das finde ich ganz interessant. Also das, was du aufgezählt hast, ist im Wesentlichen ja die Hardware, ne? Also das System, die Gebäude, die Location, der Zustand. Was mir echt Sorge macht, ist die Software. Also ist das, was zum Beispiel, wir jetzt gerade mit den Rauhnächten ansprechen, das hat ja sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Das hat ja sehr viel damit zu tun, wie kann ich mich darauf einstellen, mit dieser Informationsflut des 21. Jahrhunderts umzugehen? Wie kann ich einem Burnout vorbeugen? Ja? Wie kann ich mich fokussieren und auf die Dinge konzentrieren, die ich wirklich machen möchte? Ja? Wie siehst du das? Also wie können wir, vielleicht kann man mal Lösungsideen diskutieren, wie können wir dafür sorgen, dass in den Schulen meinetwegen die Lehrpläne ergänzt werden, wenn wir schon davon nicht abweichen dürfen oder können, weil die Ministerien das nicht auf die Reihe kriegen, das irgendwie deutschlandweit auszuspielen. Aber müsste es dann nicht so ein Update geben, was dann von außen dazukommt, dass jemand wie du oder Unternehmer, Unternehmerinnen, die da was vermitteln können, einfach Gastdozenten in Schulen sind, sein
ja,
müssen?
Ja, es ist ja bis jetzt leider noch eher ein Privileg derjenigen, die sich Privatschulen leisten können, beispielsweise International School. Da gibt es zwar auch Stipendienprogramme, aber da ist das Schulsystem ja so, dass es angepasst ist an das Individuum. Also man fördert das einzelne Kind. Es sind deutlich kleinere Klassen. Es ist eher angelehnt an das amerikanische Schulsystem, auch mit Unterrichtsfächern. Also unsere älteste Tochter hatte beispielsweise Business. Da gab es die Höhle der Löwen an der Schule. Jeder Schüler oder jede Schülerin musste sich ein Projekt, ein Startup sozusagen gründen und das vorstellen und dann pitchen. Aber man bezahlt für diese Schule und jetzt an staatlichen Schulen habe ich das vielleicht in einzelnen Projekten mal, wenn ein Lehrer gesagt hat, das passt in den Lehrplan, das kann ich irgendwie innovativ mit einbauen oder umsetzen, dann kann man da vielleicht etwas gestalten, aber dass das jetzt für alle zugänglich ist, das fehlt eben und das ist sehr, sehr bitter. Und das können wir uns als Gesellschaft nicht mehr erlauben. Also das können wir uns nicht mehr leisten, da die Kinder wirklich nur noch lesen, schreiben, rechnen und eben diese militärische Struktur da weiter aufrechtzuerhalten, ist einfach, was dringend eingeführt werden muss, aus meiner Sicht, ist Achtsamkeit und Empathie. Also die Fähigkeit, mich auf mich und auf andere Menschen einzulassen, Perspektivwechsel einzunehmen, Konflikte zu bewältigen, Resilienz aufzubauen, mit herausfordernden Umständen und Krisen umzugehen. Wir leben in einer Welt, das ist ja ganz spannend, vielleicht können wir darüber noch sprechen, wir sind ja von der VUCA-Welt in diese Barney-Welt jetzt stiegen in diese brüchige, nichtlineare Welt, die nur durch Achtsamkeit, durch Empathie, durch Transparenz auch und durch wirkliche Zentrierung gelöst werden kann. Also das ist ein Lösungsansatz und das heißt das RAAT-Modell, R-A-A-T, und das zu unterrichten mit den einzelnen Aspekten sollte tatsächlich in Schulen eingeführt werden. Dann natürlich Business, Unternehmertum, Geldmanagement, ganz was Wichtiges. Also man hat natürlich in der zweiten Klasse lernende Kinder, was ist ein 5-Euro-Schein, was hat das für einen Wert und warum, wie wechselt man das und aha, was ist Inflation, das kommt später dazu. Aber wirkliches Geldmanagement, ja, also man hat da im Unterricht noch immer den Weltspartag und läuft dann mit der Sparbüchse tatsächlich die Grundschüler auf die Bank und da bekommt man ganz stolz sein Sparbuch und kann dann einmal im Jahr das Geld hintragen. Das habe ich vor 40 Jahren schon gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns war der Weltspartag ganz was Besonderes. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, da hält man Kindern ein ganz wesentliche Elemente der Bildung vor sogar. Also ich persönlich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter, provoziere und sage, das ist grob fahrlässig. Über diese Unterrichtsfelder, diese Kompetenzfelder nicht zu stärken, nicht mal ansatzweise aufzubauen.
Ich glaube ja, dass der Lehrplan ökonomisch geprägt ist. Ja, du hast ja vorhin schon angedeutet, das Thema Soziologie spielt, glaube ich, in der Zukunft eine viel wesentlichere Rolle, jetzt auch auf unsere Wirtschaft gemünzt. Warum? Weil ich glaube oder fest davon überzeugt bin, dass diese ganzen Parameter, die wir ja in der Schule schon erleben, Zensuren, Vergleiche, was willst du mal werden? Ah, dann musst du eher das machen. Ja, also diese KPIs, ja, die du die ganze Zeit im Auge hast, ja, die ja jeder Influencer sich morgens am Dashboard anguckt, ja, und sagt, wie hat mein letzter Beitrag performt? Dass ich glaube, dass das in Zukunft einfach nicht mehr wichtig sein wird und auch nicht mehr wichtig sein darf, weil dieses Wachstum einfach endlich ist. Ja, also wir haben ja dieses immer mehr und immer diese Überproduktion. Wir hatten letztens zum Beispiel mit den T-Shirts. Ja, du kaufst heute, oder es ist messbar, mit den Daten messbar, dass du mehr T-Shirts kaufst. Aber es ist auch messbar, dass nicht mehr T-Shirts getragen werden. Ja, also viele Sachen landen einfach im Schrank, sind einmal getragen oder nie getragen. Einfach, weil wir es uns leisten können, einfach, weil wir es konsumieren konnten. Ja. Und das, was aber die jungen Generationen oder auch nächsten Generationen im Auge haben, ist das Thema Sinngebung. Ja, also wann schließe ich mich einer Firma an, wenn sie mir Sinn gibt? Ja, wenn sie meiner Tätigkeit, meinem Beitrag einen entsprechenden Sinn gibt und inwieweit ich das auch einwerte. Ja? Und da geht es nicht mehr um Profit, da geht es nicht mehr um Gehälter. Ja? Viele Medizinstudenten, die sagen, ich möchte Arzt werden, ja, weil ich helfen möchte, aber nicht, weil ich 80 Stunden die Woche arbeiten möchte. Ja? Und die sagen von vornherein, ich fange gern bei dir im Krankenhaus an oder in der Arztpraxis, aber dann bin ich Teilzeit. Warum? Weil ich habe eine Familie. Auf einmal ist Familie super wichtig. Freizeit, die Leute wollen segeln gehen. Die wollen dann segeln gehen, wann sie segeln wollen und nicht, weil sie einmal im Jahr Urlaub haben. Ja? Also völlig neue, völlig, eigentlich sind es gar keine neuen Ideen, sondern es sind unsere alten Ideen, die sie aber realisieren.
Aber da kann ich jetzt die Frage beantworten, die du vorgestellt hast, wie können wir das auch umsetzen? Wie lässt sich das umsetzen? Und die junge Generation macht das einfach. Die setzt sich, die hat den Mut, setzt sich einfach hin und sagt, nö, also wenn du möchtest, dass ich mit meinen Ressourcen, die mir zur Verfügung stellen, an Wissen, an Zeit, an allem, was dich interessiert, daran mich einzustellen, wenn du das möchtest, dann musst du mir etwas bieten. Hat sich ja, das hätten wir uns ja vor 20, 30 Jahren, hätte sich das niemand vorstellen können, so ein Bewerbungsgespräch zu führen. Und die Jungen machen das einfach. Und ich denke mir, wenn die junge Generation an Eltern auch, und da bin ich mir sicher, dass die das durchsetzen werden, also wenn jetzt diese Generation Eltern werden, dann werden die sich auch hinstellen und sagen, unsere Kinder brauchen ein neues Schulsystem, ein staatlich anerkanntes, nicht wieder die Gründung von alternativen Schulen, die dann irgendwo in den Medien wieder zerrissen werden, weil sie eben auch auf sehr brüchigen Konstrukten oftmals aufgebaut wurden. Also ein gutes Schulsystem zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es bereits seit 100 Jahren existiert, ja, sondern dass es wirklich fundiert erforscht wurde und auch immer wieder adaptiv an die neue Zeiten angepasst wurde. So.
Das ist eigentlich vergessen worden. Die Anpassung ist vergessen worden. Ja. Weil der Staat hat ja gesagt, wir haben ein Schulsystem, was mir die Leute ausbildet, die ich für die Zukunft brauche.
Und das ist aber jetzt nicht mehr
der Fall. Jetzt haben wir einen anderen Bedarf in der Zukunft, aber wir haben vergessen, das Schulsystem anzupassen.
Wir wissen heute nicht mal, ja. Also jedes vierte bis sechste Kind, und das belegen, das ist ganz klar belegt, auch durch die Zukunftsforschung, wird einen Job haben, den wir noch nicht mal kennen, den es jetzt noch nicht mal gibt. Das heißt, da ist ja schon mal die Frage, wie geht Anpassung überhaupt? Damals wusste man, Industrie, maschinell wird ärgert, also man Autoindustrie, man bildet aus, dass die Menschen in der Halle stehen und wirklich auch 10 Stunden das aushalten können, ja, volle Leistung zu bringen. Worauf bereiten wir jetzt vor aus deiner Sicht? Also meine ist Empathie, Achtsamkeit, Resilienz, Zwischenmenschlichkeit, Soziologie mehr als Ökonomie, Ressourcen schonen, Nachhaltigkeit und wieder tatsächlich den Mensch im Zentrum zu haben. Was denkst du, worauf sollte man Kinder noch vorbereiten, jetzt in zukunftsorientiert? Wird da viel mit Technik, technische Berufe, digitale Berufe? Verkäuferin will keiner mehr, sollte keiner mehr als Rat geben den Eltern, oder?
Ja, das kann man so als Fanjob vielleicht machen, wenn das überhaupt noch gebraucht wird in der Zukunft. Ja. Aber im Grunde sind wir da 100% deckungsgleich. Ich glaube, dass das ganze Thema Technologie nochmal jetzt in den nächsten Jahren eine ganz andere Bedeutung bekommt. Weil stell dir mal vor, wir können aus Daten heute Dinge ablesen, auf die würde kein normaler Mensch kommen. Mhm. Stell dir vor, du hast einen Logistiker. Ja, also die Jungs und Mädels, die da draußen die Busse fahren und die Pakete von A nach B bringen. Aus Daten ist herauszulesen, dass wenn man die Routen so plant über künstliche Intelligenz, dass die nur geradeaus fahren und rechts abbiegen, dass weniger Unfälle stattfinden und dass durch den Linksabbiegeverkehr auf der Kreuzung, weiß man ja, man fährt als Letztes, also viel längere Wartezeiten, ja, dass die ganzen Prozessketten viel schneller funktionieren. Der normale Menschenverstand würde jetzt nicht drauf kommen und sagen, wir schaffen jetzt das Linksabbiegen für diese Fahrer ab. Ja? Aber die KI sagt, mach das und deine Tour wird einfach nur halb so lange dauern. Und das ist ein Unterschied. Ja? Oder ein anderes Beispiel, nehmen wir Logistikketten. Ein LKW fährt von A nach B und bringt irgendwelche Ersatzteile für die Automobilindustrie auf die Strecke. So, dann gibt es heute Logistikunternehmen, die mit Datenmodellen berechnen können und sagen, einen Teil der Strecke, den wir mit dem LKW zurückgelegt haben, den digitalisieren wir. Das heißt, wir haben 3D-Drucker ab einer bestimmten Position auf der Strecke, die verschiedene Bauteile im 3D-Druck fertigen können. Das heißt, der LKW muss nicht mehr fahren. Und damit holen sie natürlich die LKWs von der Straße. Das Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Das heißt, wir haben heute, glaube ich, noch keine so richtige Vorstellung. Und da kann man, was wir ja so gerne machen, in der Zukunft wühlen, wie man will. Ich glaube, dass die tatsächliche Nutzung von künstlicher Intelligenz und Daten uns dazu führen wird, dass wir verschiedene Prozesse für die Arbeitskräfte notwendig waren, Arbeitskräfte jetzt nicht mehr notwendig machen, und dass wir viel mehr in eigentlich die Wunschvorstellung, also zumindest mal meine oder unsere Wunschvorstellung kommen, dass wir so leben können ohne Angst, ohne existenzielle Angst, ohne die Frage, bin ich gut genug für diese Welt, ja, oder muss ich jetzt morgen noch den Auftrag holen, damit ich den Monat überlebe oder solche Sachen, weil einfach genug da ist. Weil einfach dadurch, dass wir uns durch Bildung gegenseitig unterstützen, sagen können, ich lebe ein Leben nach meiner Religion, nach meiner philosophischen Vorstellung. Es geht nicht mehr um ausnahmsloses Wachsen. Dieser Wachstumszwang ist ausgeschaltet.
Da muss ich kurz einhaken. Da tauchen jetzt ganz, ganz viele Fragen in mir auf. Nimmt das Gerät noch auf?
Ja, das, okay, so lange wird das nicht ausschalten.
wir tauchen jetzt ganz, ganz, sprichst du jetzt von der westlichen Welt, sprichst du von auch von wirklich wahnsinnig armen Regionen, die ja zukünftig durch den Klimawandel auch quasi unbewohnt werden, sprichst du von Chips, die eingesetzt werden in 50 Jahren in die Köpfen der Menschen, wo die Amygdala beispielsweise entspannt wird und Menschen eben in Krisenmodi sehr, sehr souverän agieren können, wie man ja auch schon weiß, dass es geben wird Chips, die eingesetzt werden und keiner muss mehr Chinesisch lernen, weil wir das einfach alles implementieren, also ne? Das ist da, die Datensätze sind da drauf, oder wovon sprichst du? Ich kann es mir jetzt noch ganz schwer vorstellen, was ja immer ganz viel mit Zukunft zu tun hat, was sprengt die eigenen engstirnigen Ansätze, die man hat?
Ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit in die Zukunft gehen, sondern die Zukunft liegt eigentlich doch so nah. Die Zukunft liegt eigentlich in der Feststellung oder in der Erkenntnis, dass die zwischenmenschliche Beziehung, also Resonanzbeziehung, diese Verletzlichkeit zeigen, dieses ich nehme dich wahr, eine wichtige Fähigkeit ist, die wir wieder lernen müssen, die uns dazu führt, dass Unternehmenskulturen sich verändern. Ja, da geht's nicht mehr nur um Profit, da geht's um, bin ich gern bei diesem Arbeitgeber, leiste ich wirklich einen Impact, ist das, was wir hier produzieren, sozial verträglich oder ökologisch nachhaltig?
Ja, jetzt, ich beschäftige mich ja täglich mit psychischen Störungen, muss man einfach so sagen, auch mit, wenn du jetzt sagst, okay, organisationspsychologisch oder auch kriminalpsychologisch, gestern wieder den ICD-10, der bei uns in den nächsten Jahren rauskommen wird, den die WHO jetzt zugelassen hat mit 2022, wo es Krankheitsbilder und Störungsbilder gibt, die niemand bisher am Schirm hatte, ja, also wo du denkst, oh mein Gott, das ist jetzt ein Störungsbild. Das ist die Zukunft. Ja, also das haben sich ganz.
Sagen wir mal so ein Beispiel. Was ist denn so ein neues Störungsbild?
Also der Narzissmus per se wurde abgeschafft, tatsächlich.
Aber das war wichtig, dass wir das einordnen konnten.
Ja, das wird einige hart treffen. Borderline bleibt noch immer, aber Persönlichkeitsstörungen werden jetzt klassifiziert in leicht, mittel und schwer mit unterschiedlichen Klassifikationen. Auch bei den Depressionen gibt es Bipolar 1, Bipolar 2 beispielsweise mit ganz unterschiedlichen Kategorien und Schweregraden wird gearbeitet, aber es gibt neu. Beispielsweise, ich habe mir jetzt die Klassifikation nicht gemerkt, aber den Inhalt tatsächlich, weil ich das gestern erst abends alles neuen Input bekommen habe. Ganz Menschen, die vor allem Jugendliche, die Panik haben und nicht mehr aus dem Haus gehen, weil sie einem Schönheitsideal nicht entsprechen, beispielsweise die Nase, die Brüste, und da wirklich ein Störungsbild entwickeln und sagen, okay, ich muss bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Operation habe, gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Gender-spezifisch, da habe ich heute Abend noch eine Vorlesung mit dem Entwicklerteam tatsächlich von ICD-10, das finde ich total spannend, wo es ganz viel über die Gender-Thematik gibt, also was für Störungsbilder es da gibt. Neu ist beispielsweise auch das Horten, das als Störungsbild, also übermäßiges Horten von Dingen, was es bisher nicht gab.
Sind das nicht neu. Die Messies von früher?
Ja.
Heißen die jetzt anders?
Ja, also das heißt jetzt anders. Das kann ich auch gern mal anhängen. Da gibt's ganz, ist noch nicht tatsächlich am deutschsprachigen Markt erschienen. Die EU konferiert noch. Es wird eingeführt werden. Das steht zu 100% fest, auch bei uns. In vielen EU-Ländern wird es gerade eingeführt.
Aber verstehe ich das? Ich muss ja kurz mal nachfragen. Horten, weil ich Lebensmittel horte,
weil ich sammle, weil ich Angst aber habe, wenn ich etwas abgeben muss oder mich von etwas trennen muss, etwas loslassen muss, mich von etwas lösen muss, dass mein Selbst sozusagen verfällt. Es gibt auch das Störungsbild des Eigengeruchs, Eigengeruchsstörung. Also man kann sich selbst nicht riechen tatsächlich und muss ständig Parfüm sprechen. Also gibt es ganz vieles, tut jetzt nicht zur Sache. Was ich aber sagen will, ist, laut deiner Theorie sollte es ja dann möglich sein, was ja der Wunsch aller Psychologen großteils ist, diese gewisse, also Schizophrenie oder eben Borderline-Störungen, depressive Störung, bipolare Störung, auch massive Essstörungen beispielsweise, gibt es unterschiedliche neue Klassifikationen, tatsächlich zu mildern, zu verändern. Wird es das, ist es einer künstlichen Intelligenz zukünftig möglich, Menschen mit psychischen Störungen einen Chip ins Gehirn beispielsweise einzusetzen, sodass diese Störung, ist jetzt ein Gedanke, der in mir auftauchte, als du dieses Zukunftsbild gemalt hast, wir werden befreit sein von Existenzängsten und Ängsten, weil Angst und Neurose ist auch ein großes Störungsbild.
Warte, lass mich kurz da, weil sonst fällt mein Kopf von den Schultern. Also, man kann nichts ausschließen, ja. Was weiß ich, was mit Chips morgen so alles machbar ist in unseren Köpfen, ja. Also, ich habe ja ehrlich gesagt eine Aversion dagegen, dass man irgendwas irgendwo einpflanzt, vor allen Dingen technischer Natur, ja. Aber wenn ich mir überlege, ich spreche dann 35 Sprachen fließend, dann bin ich wieder dabei, ja. Es kommt immer drauf an. Ich glaube, Diese menschlichen Fähigkeiten haben weniger was mit Technologie zu tun, sondern das sind Fähigkeiten, die zwischenmenschlich vermittelt werden. Deswegen ist ja Bildung keine Frage von, ich setze dich mal vor meinen Online-Kurs, viel Spaß damit, ja, und bis nirgendwann, sondern, und das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wie Genius Alliance University, das sind alles Live-Mentorings. Du musst den Austausch in der Gruppe und mit deinem Mentor oder deiner Mentorin haben. Und das finde ich wichtig. Und das sind aber verkümmerte Fähigkeiten, die ja wo bitte trainiert werden. Es gibt ja, in der Schule gibt es das Fach nicht, eine Resonanzbeziehung, ja, da geht's ja um Leistung, da geht's um Bewertung und all diese anderen Sachen. Wenn du Glück hast, kriegst du es von zu Hause mit, ja, aber ansonsten fehlt ja jede Form der Bildung, der Weiterbildung in diesem Bereich.
Ich muss kurz einhaken, weil ich diese Woche tatsächlich die Ehre hatte, das ist wirklich eine große Freude und Ehre, mit Professor Dr. Schulz von Thun zu sprechen. Und Professor Dr. Schulz von Thun hat das Kommunikationsmodell entwickelt und das wird tatsächlich in Schulen unterrichtet. Also das Kommunikationsmodell nach Professor Dr. Schulz von Thun wird unterrichtet.
An welchen Schulen?
An staatlichen Schulen.
Tatsächlich. An welchen staatlichen Schulen?
Das weiß ich nicht, da muss ich jetzt tiefer reingehen.
An welcher staatlichen Schule?
Da muss ich jetzt tiefer reingehen, aber in höheren Klassen, wahrscheinlich in der Offiziersausbildung, also im Gymnasium, wird das kurz vor Abitur nochmal vermutlich angeschnitten.
Das erinnert mich an meinen Dreisatz. Weißt du, wann ich den gelernt habe? Gebraucht hätte ich den die ganze Zeit. Kurz vorm Abi habe ich den gelernt. Weiß nicht warum. Das ist doch ein Mega-Tool. Kannst du mit alles mit ausrechnen.
Ja, das Kommunikationsmodell übrigens auch. Denn wenn du verstehst, dass es vier verschiedene Ohren gibt, ja, Sender, Empfänger, und wir auf unterschiedlichen Ebenen hören und auch wahrnehmen und auch dann weißt du, dass Kommunikation per se vom Grundaufbau schon auf Missverständnissen beruht. Und erst mit diesen Tools kannst du überhaupt wirklich aufeinander eingehen und Lösungen finden. Vielleicht machen wir dazu auch mal eine Podcast-Folge, dass wir über die Kommunikationsmodelle sprechen, die mittlerweile ganz großartig weiterentwickelt wurden. Auch systemische Ansätze sind dabei, weil Kommunikation auf so unfassbar vielen Ebenen stattfindet. Und da zolle ich große Anerkennung dem Professor Dr. Schulz von Thun zu, weil er hat sich seit den 70er Jahren in einem Expertenteam unglaubliche Gedanken dazu gemacht und da wirklich ein weltweit anerkanntes System entwickelt. Entschuldige, ich muss mal wirklich sagen, wie viele Podcast-HörerInnen wissen über dieses Modell Bescheid? Denn Kommunikation ist auch mit Achtsamkeit und Empathie eines der Tools, die wir zukünftig benötigen werden, um Konflikte, wir sind immer mit Konflikten konfrontiert und in dieser Barney-Welt so oder so, um diese zu lösen, ja, um sich beispielsweise anzueignen, wie gelingt es denn mit hoch schwierigen Persönlichkeiten, die es ja auch in der Weltpolitik gibt, mich an einen Tisch zu setzen und zu kommunizieren. Wie kann ich in Angesicht einer schweren Krise beispielsweise, wie es gerade Ukraine und Russland ist, überhaupt in Erwägung ziehen, mich nicht mehr an einen Tisch zu setzen, denn das wichtigste Schlüssel ist und bleibt immer die Kommunikation, um Konflikte zu lösen.
Ja, um die Frage zu beantworten, weil keiner Zugang zu dieser Information hat. Und was auch noch eine schöne Illustration von Precht ist, jetzt haben wir über Hardware gesprochen, wir haben über Software gesprochen, also was muss man an Input reingeben, ist Software, ja, welche Themen sind super wichtig, da können wir, glaube ich, eine ganze Liste machen und den ganzen Lehrplan über den Haufen schmeißen. Das ist zwar schön, dass wir wissen, wo Grönland ist, ja, aber vielleicht ist es auch wichtig, oder mindestens genauso wichtig, in der Kommunikation, in dem zwischenmenschlichen Austausch zu bestehen. Ich möchte mal bei dieser Analogie der Software und Hardware bleiben. Du kannst, ich habe in meiner Vergangenheit immer mit großartiger Software zu tun gehabt. Großartiger Software im Code. Ja, also Software, die brillante Logiken hat. Und die Software ist immer gescheitert, wenn das User Interface Design grottenschlecht ist. Stell dir vor, du benutzt eine App auf deinem Handy und die sieht aus wie vor 20 Jahren. Da hast du ja keinen Bock. Da kann die genialste Logik dahinter sein, die tollste künstliche Intelligenz. Du wirst es einfach nicht benutzen wollen. Ja? So, und jetzt kommen wir mal zu dem User Interface Design in der Bildung. Das, was der Precht ja schön sagt, ist die Art und Weise, wie das erzählt wird. Also, wenn du einen Lehrer hast, der brennt für ein Thema und der das gut erzählt, ja, und dich abholt und sich was einfallen lässt und kreativ ist, ja, und dich interaktiv werden lässt, dann ist das ja ein ganz anderer Zugang zu dieser Information. So, das heißt aber, du brauchst motivierte Mitarbeiter, hätte ich fast gesagt, Lehrer, Lehrkräfte, die wiederum gut bezahlt sein müssen, damit die auch Spaß an dem Job haben und nicht nur sagen, ich mache das halt, was ich machen muss. Ja? Also das zeigt, glaube ich, auch die Komplexität, die wir in der Bildung haben und dass es viele Zusatzprogramme einfach geben muss als Ergänzung, ja, wie jetzt nehmen wir die Rauhnächte oder was du mit der Claudi machst, mit der Dr. Claudia Pinkel, ja, also die Masterclass, die wir gerade vorbereiten. All diese Themen, das sind ja alles ganz wichtige Add-ons, die aber über die ich erstmal Bescheid wissen muss. Ich muss erstmal wissen, dass es das gibt. Und dann Leute haben, die mir das gut beibringen können.
Genau, da sind wir jetzt bei den Qualitäten eines, was zeichnet einen guten Lehrer aus? Und ein Lehrer ist ja im Prinzip ein Entertainer, der Edutainment am besten rüberbringen kann. Und das mit, der muss nicht unbedingt jetzt absolut toll, wie Erzieherinnen mit Kindern umgehen können. Der muss einfach sehr, sehr gut damit umgehen können, Wissen auf eine sehr unterhaltsame Weise zu transportieren. Das sollte eigentlich einer der obersten Keys sein, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, weil dann hast du automatisch die Zuhörerinnenschaft, nämlich die Kinder, auf deiner Seite, weil sie dafür brennen. Aber jetzt kommen wir zu Grönland. Es wäre ja toll. Ich habe viel über Grönland gelernt in der Schule und über viele andere Länder, aber ich war dort nicht. Ich kann mich aber noch ganz genau und sehr lebendig an die Reise durch Italien, Venedig, Florenz, Rom erinnern, die wir in der Schule gemacht haben, konnte mich jetzt noch, heute noch, und darum geht's ja, wie nachhaltig ist das Wissen, das wir in unsere Kinder, in unseren Kindern beibringen. Also lerne ich das jetzt bis zur Prüfung, ja, wo ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, kaum noch eine Ahnung habe, aber von überall, wo wir wirklich dort vor Ort waren, uns das angeschaut haben, was anschaulich gemacht wurde, kann ich mich, wie es gestern wäre, dran erinnern, weil wir es verknüpft haben mit einem Erlebnis. Und Bildung sollte mit Erlebnissen verknüpft werden. Mhm. Das würde ich mal als einen Input.
Vielleicht dazu noch eine Ergänzung. Ich habe letztens einen Podcast gehört von einem Soziologen, einem Professor. Und der hat gesagt, das große Thema, oder was ihm auffällt und was ihn auch so ein bisschen stört, ist, Studenten vor 15, 20 Jahren sind zu ihm gekommen und haben gesagt, diese Marx-Theorie, können wir die mal diskutieren? Kann man damit nicht das ein oder andere Problem lösen? Ja. Heute kommen die Studenten zu ihm und sagen, wenn ich diesen Kurs bei Ihnen mache, kriege ich dann 10 Credits? Ja. Also diese Parameter, diese Lernparameter sind eigentlich nur, ey, wie komme ich aufs nächste Level? Das geht gar nicht mehr um die, also ich beziehe jetzt massiv, aber dieser Gedanke mit dem Wissen, wirklich etwas zu bewirken im Anschluss an das Studium. Ja.
Ich würde
jetzt und viele Unternehmen, jetzt will ich mal ganz kurz nochmal den einen Schlenker machen, und viele Unternehmen sagen, vielleicht wollen wir auch nicht unbedingt die Studenten haben, die dieses faktische, theoretische Wissen haben. Wir brauchen Praktiker, wir brauchen Leute, die wirklich an diesem lebendigen Markt unterwegs sind und gelernt haben auf verschiedene Situation auch zu reagieren.
Naja, die Stellenausschreibungen beziehen sich auf beides. Sie wollen Praktiker und sie wollen jemanden, der ordentliche Credits gesammelt.
Aber wenn Sie die Wahl hätten, wen würdest du nehmen? Naja, würdest du jemanden von der Uni nehmen oder würdest du jemanden mit 15 Jahren Berufserfahrung?
Ich kenne kaum Stellenausschreibungen, wo nicht gefordert wird, ein Uni-Abschluss. Und das ist ein großer Fehler, den Unternehmen machen. Also ich würde da beim Recruiting überhaupt generell auch bei den Stellenausschreibungen anfangen und die mal komplett umschreiben.
Vor allen Dingen, ganz kurze Anekdote, für Stellen, die so gerade im Bereich des Digitalen oftmals von Jugendlichen bespielt werden, die sind 17 oder sowas. Ja, also das sind nur Hautträger, die konnten noch gar nicht studieren, weil sie noch im Abi hängen oder so.
Das muss ich mal wirklich sagen, das ist einer der größten Fehler, den Unternehmen machen, dass sie die Stellenausschreibungen noch so altbacken, mal schreiben. Es gibt natürlich viele, die schon umschreiben und das irgendwie, oh, wir haben einen Tischtennistisch und so, aber auf das geht niemand mehr. Das ist auch mittlerweile erforscht. Ich mache ja Organisationspsychologie, das ist nicht mehr der Anreiz. Ich muss aber noch mal einen Schritt zurückgehen und die Jugend in Schutz nehmen. Ich weiß jetzt gerade erneut als Studentin, ja, dass Credits eine sehr harte Währung sind. Und natürlich, weil eben die Anforderungen auch entsprechend sind, im Markt da draußen wichtig sind, eine hohe Relevanz haben. Ich weiß aber auch von unzähligen Kolleginnen, die auch jetzt gerade wieder einen Master oder einen Doktor machen, aber auch von den Studiekollegen unserer Tochter, die ja auch studiert, dass es eben nicht ausschließlich und nur um Credits geht, sondern eben wirklich darum, auch etwas zu bewegen. Die wollen etwas bewirken, die wollen was bewegen. Was mich betrüblicher stimmt, ist, die großteils verbreitete Haltung unter der Next Generation, die so ganz betrüblich in die Zukunft schaut, mit ganz wenig Hoffnung, ganz wenig Mut. Und ich glaube, da sind wir wieder gefragt, die Jugend, die schon so anders denkt und neu denkt und in a good way, ja, an die Hand zu nehmen und zu sagen, schau, die Zukunft wird trotz allem, trotz aller Umstände mit Klimawandel und was euch da wirklich gerade so furchtbar beschäftigt, werden wir es gemeinsam durch Kommunikation, durch Empathie und durch Achtsamkeit, wird uns das gelingen.
Aber weißt du was, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt. Dazu müssen wir auch eine separate Podcast-Folge machen. Vielleicht gleich der Hinweis an dieser Stelle, dass es Mindshift-Folgen geben wird. Also über diese Perspektivwechsel, dass wir da in Zukunft im Genius Alliance Podcast philosophieren. Ich glaube, dass der Jugend bewusst ist, dass dieser Wohlstand, den wir jetzt haben, der Status quo, gar nicht mehr so skalierbar ist in der Zukunft. Das heißt, deren Idee im Kopf ist unter Umständen, ist es nur eine Theorie, den Wohlstand, den die Eltern haben, zu bewahren. Und da sehe ich ein großes Problem. Die sagen, ich brauche nicht unbedingt ein Auto. Dann nehmen wir das, was da ist. Ich brauche das nicht. Wir nehmen das, was da ist. Aber wir bewahren das. Und wenn ich was bewahre, habe ich das Problem, dass ich den Stillstand eigentlich akzeptiere.
Ich weiß nicht, ob du nicht eine Generation vor der Next Generation sprichst. Also von allen, die, sagen wir mal, noch in den 90er Jahren geboren sind. Ich spreche von der Next Generation, die ab 2000 geboren ist. Die ja beispielsweise sagen, ich will gar kein Kind mehr in die Welt setzen.
Also oder sagen, einmal das, oder sagen, ich strebe nicht nach noch mehr. Nein, die sind es ist genug.
Puristisch.
Es ist genug.
Genau, es reicht. Ja, es reicht, auf allen Ebenen reicht.
Ja, aber es reicht heißt ja der Stand, den wir haben. Ja, ich habe das in meiner letzten Podcast-Folge verglichen mit Kinder verkleiden sich als Piraten, rennen in die Küche, klauen so eine Gummibärchentüte, gehen in ihr Baumhaus und essen diese Gummibärchen. Sie genießen die Früchte ihres Erfolges.
Was macht jetzt dann die Next Generation?
Die genießen die Früchte des Erfolges der Eltern oder ihres eigenen Erfolges. Aber die Babyboomer-Generation, die würde sagen, weißt du was, wenn das geklappt hat, dann machen wir das Ganze nochmal und holen uns zwei Gummibärchentüten. Also da, verstehst du? Also einfach nur dieses Kontroverse zwischen Wachstum, Steigerung, mehr, Horten.
Ja, ich verstehe deinen Ansatz, trotzdem grätsche ich da jetzt rein. Ich glaube, dass gerade die Next Generation gar nicht im Genuss ist, sondern dass die sagt, warum habt ihr uns so viele Gummibärchen hinterlassen, wo die doch so furchtbar schädlich sind? Die sind vollgepackt mit Zucker. wieso habt
Beispiel.
Ja, das ist ein ganz, ganz, nee, danke für dieses tolle Beispiel. Ihr habt uns eine Welt hinterlassen, um die wir uns jetzt kümmern müssen und die nicht mehr enkelfähig ist, weil ihr in diesem Konsumwahn wart, weil ihr dachtet, die mit den Ressourcen an Körper, Gesundheit kann man achtlos umgehen und es macht nichts, wenn ich mir jetzt 2, 3, 4 Tüten Gummibärchen reinknall. Und genau das ist das große Thema der Next Generation.
Ja, schön, schön, schön. Ich finde das auch ein super Abschluss an dieser Stelle, weil wir haben jetzt wirklich schon lange gesprochen. Ich freue mich auf ganz viele tolle Folgen mit dir, mein Schatz.
Ja, weißt du,
und
ich
ganz kurz, ich muss noch einen Hinweis rausgeben, weil das Thema der nächsten Generation ist ja ein Thema, was wir mit dem Professor Dr. Ja. Thomas Drujen hier im Podcast in Special-Folgen behandeln werden. Das heißt, wir werden junge Leute einladen im Podcast und der Thomas und ich, wir werden diese jungen Leute befragen, was ist jetzt zu tun, damit die Zukunft, die wir gemeinsam gestalten können, lebensfähig und lebenswert sein wird.
Und ich freue mich unglaublich auf diese Folgen, weil Professor Dr. Drujen ein absoluter Experte ist auf diesem Thema und wirklich Zukunftsforschung jahrelang, jahrzehntelang schon betreibt. Ganz, ganz spannend. Ich freue mich auch, wenn es uns gelingt, dass sich die Next Generation auch bei uns meldet und wir sie in den Podcast einladen können, aber eben auch noch vielleicht dazu Eltern, wenn wir ein bisschen kontroverser diskutieren können. Ich finde das ganz wichtig, dass wir in dem Podcast auch eine Plattform für unterschiedliche Perspektiven, gerade in Mindshift-Format werden, wo wir unterschiedliche Generationen einladen, unterschiedliche Perspektiven erhalten und einen Raum der Diskussion schaffen, wo man auch vielleicht sogar den HörerInnen ein Stück weit eine Idee davon mitgibt, wie man wie sich Konsens finden lässt innerhalb von unterschiedlichen Meinungen und Konflikten. Und das wäre ja dann theoretisch auch gleich eine Bildungsplattform, Schatz.
Absolut. Wir lassen das genauso stehen. Wir informieren euch auf der Plattform über die nächsten Podcast-Folgen.
Kannst du noch mal was zur Plattform erzählen? Vielleicht wissen viele nicht, wie komme ich da rein? Was ist das? Wo ist das? Wo muss ich da hinklicken? Ich wäre so jemand.
Also für alle, die das noch nicht wissen sollten, durchaus berechtigter Einwand, geht am besten in die Shownotes dieser Podcast-Folge und folgt dem Link oder geht ins Internet unter www.genius-alliance.space. Dort kommt ihr auf die Plattform und auf der linken Seite gibt es einen Menüpunkt, der heißt Community. Dort gibt es den Punkt Mindshift und wenn ihr dort euch kostenfrei registriert habt als Member, dann verfügt ihr über alle Informationen, die es gibt.
Wir müssten eine KI einbauen, weil das war schon oft links, rechts, geradeaus fahren.
Zweimal klicken. Linkes Menü, zweimal klicken.
Ja, also für mich hat sich das ein bisschen, also es ist einfach, zweimal klicken.
Wer das nicht schafft,
ja,
der darf mich persönlich anrufen.
Ja, glaube ich. Nein, du hast es schon gut dargestellt. Und das Registrieren heißt, man gibt seine E-Mail-Adresse und seinen Vornamen.
Wie auf jeder Plattform, bei LinkedIn, ja. Twitter, Facebook, whatever. Man kann das auch ohne Registrierung sehen, man kann nur nicht interagieren. Ja? Mhm. Wichtig ist aber, wenn wir eine Diskussion führen wollen, einen Dialog, ja, dass wir natürlich auch viele Gedanken lesen können in den Kommentaren und dazu uns austauschen können. Deswegen wäre es wichtig, registrieren.
Und man hat Zugriff dann auf die Rauhnächte, auf den Inhalt mit vielen Meditationen, Achtsamkeitsübungen und natürlich dann auch den Live-Mentorings während der Rauhnächte durch mich.
Alles, genau so ist es.
Und ich glaube, ich habe tatsächlich auch die Dr. Claudia Pinkel, die auch einmal in den Rauhnächten eine Abendveranstaltung
hat. Wie sich das gestaltet, das ganze Programm und dergleichen, das werden wir dann in der Community veröffentlichen.
Happy Day. Bye, bye.
Ciao, ciao.